Doppelchörigkeit. Zwei Chorgruppen machen zusammen Musik. Dabei entstehen besondere Klänge für die Zuhörenden. Und ganz besonders bombastisch wird es, wenn die Gruppen räumlich noch voneinander getrennt sind und an verschiedenen Stellen im Raum Musik machen. Quasi ein live erzeugter Surround Sound. Noch mehr Surround Sound haben wir dann bei 3 oder 4 musikalischen Gruppen, die im Raum verteilt sind. Das ist aber gar nicht so einfach immer vor Ort zu realisieren. Wie kann es trotzdem gelingen? Und gibt es auch Möglichkeiten, Doppelchörigkeit in kleineren Verhältnissen zu praktizieren? Ich war gerade auf dem Niedersächsischen Kirchenmusikkongress. Dort ging es genau darum und die Ergebnisse möchte ich mit euch teilen. Eine Episode mit Tipps und Tricks zur Doppelchörigkeit. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier bei den Glaubensklängen, dem Podcast für Kirchenmusik von und mit mir, Kai Schöneweiß. Ich bin selbst Kirchenmusiker und ich war vor kurzem an einem richtig tollen Ort, das Blockhaus Ahlhorn. Gelegen an den Ahlhorner Fischteichen, ein traumhafter Ort, sehr abgeschieden. Wenn man mit dem Auto hinfährt, denkt man, man ist falsch. Die Straße ist sehr klein, man sieht lange keine Häuser. Plötzlich kommen die Teiche zu sehen, man fährt durch die Natur und dann ist man da. Das Blockhaus Ahlhorn ist ein Tagungshaus, gelegen an diesen wunderbaren Fischteichen mit viel Natur. Man kann viel sehen, man kann wandern und es ist einfach ein wunderbarer Ort. 3 Tage Niedersächsischer Kirchenmusikkongress. Eine Fortbildungsveranstaltung mit dem wunderbar schönen Namen Chorhoch 2 doppelt halt besser. Es ging um das Thema Doppelchörigkeit und es gab Workshops zum Thema, aber auch Konzertbesuche und kollegialer Austausch. Ich bin nach 3 Tagen mit viel Input nach Hause gefahren. Etwas davon teile ich heute mit euch. Ich kann aber allen nur empfehlen, fahrt gerne zu solchen Veranstaltungen. Neben dem Input ist das Schönere immer noch, dass man sich mit KollegInnen wunderbar unterhält, eine tolle Zeit zusammen hat und mal wieder merkt, bei dem ganzen Kämpfen alleine zu Hause, die Probleme haben auch oft andere und man geht gestärkt wieder nach Hause. Und nur jetzt kommen die Tipps und vielleicht habt ihr ja dann Lust bekommen und probiert auch etwas davon aus. Mehrchörigkeit. Was heißt das denn eigentlich? Ich habe Mehrchörigkeit bisher immer mit Venedig verbunden. Der wunderbare Dom von San Marco ist für mich als Ort mit dieser Mehrchörigkeit verbunden. Dort wurde an verschiedenen Stellen im Raum miteinander musiziert. Die Werke von Giovanni und Andrea Gabrieli sind der große Höhepunkt dieser Mehrchörigkeit. Ganz grandiose Werke, ganz prachtvolle Klänge. Hört mal ein bisschen quer bei YouTube, bei Spotify oder wo auch immer ihr Musik hört, da gibt es viel Tolles zu entdecken. Diese wunderbare Musik ist nicht vom Himmel gefallen, das ist mir irgendwie auch klar gewesen, aber die musikalischen Vorlagen davon waren mir bisher wirklich nicht bekannt und bei einem Vortrag bei diesem Kongress, da habe ich einen kleinen Aha-Moment gehabt. Es ging nicht los in Venedig. Padua ist ein Ort, wo Wurzeln der Mehrchörigkeit sind. Dort war Rufino d'Assisi tätig. Er selbst hat Coro Spezzato geschrieben, oder die Sammlung heißt Coro Spezzato. Das sind erste mehrchörige Werke. Die Textteile werden von 2 verschiedenen Gruppen im Block miteinander musiziert. Ein anderer Name, der mir nicht bekannt war, der aber auch eine wunderbare Musik geschrieben hat, ist Dominique Finot, ein Franzose, der in, wie es damals üblich war, Italien gelernt hat und dann wieder diesseits der Alpen tätig war. Sein O Sacrum Convivium gibt es auch als Noten zu finden, ist auch ein Beispiel für Mehrchörigkeit oder Doppelchörigkeit vor der Familie Gabrieli. Ein schönes, ruhiges Werk. Mit doppelchörigen Chorwerken haben wir uns auf dem Kongress beschäftigt. Geht mal auf die Suche. Abseits der großen bekannten Stücke von Bach und Schütz gibt es in der Barockzeit noch so viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel die Kompositionen von Samuel Scheidt oder Michael Praetorius, die richtig viel komponiert haben. Aber auch noch andere Sachen werdet ihr auf den einschlägigen Musikportalen für gemeinfreie Noten im Internet finden. Und auch bei den großen bekannten Verlagen sind diverse Chorwerke verlegt. Bei der Aufführung seid ihr sehr frei, das ist vielleicht heute gar nicht mehr so klar, weil die Noten, da steht immer wunderbar vor, Sopran, Alt, Tenor, Bass. Das war damals gar nicht so, beziehungsweise stand das doch da, aber das hieß nicht, dass es 4 Vokalstimmen sind, sondern es kann gesungen werden, es kann mit Instrumenten gespielt werden, es kann beides kombiniert werden. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Passt die Musik nach den Möglichkeiten, die ihr zu Hause habt, euch selbst an. Nichts anderes haben die damaligen Musiker auch genauso gemacht. Und auch Michael Praetorius in seinem großen Werk Syntagma Musicum, jetzt kommt ein bisschen noch der Klugscheißer-Modus, hat genau diese verschiedenen Varianten aufgezählt, was da alles geht und selbst dazu ermuntert, seine Werke in möglichst verschiedenen Klängen musizieren zu lassen. Nach der Barockzeit gibt es in der Romantik wieder Musik zu entdecken für Doppelchor. Ihr kennt bestimmt die bekannten Motetten etwa von Mendelssohn für 2 vierstimmige Vokalchöre. Das ist aber nicht der einzige, der solche Musik komponiert hat. Im Sonat Verlag gibt es ganz viele verschiedene Veröffentlichungen für Doppelchor. In der Romantik ist es jedoch anders als im Barock so, dass in der Regel von zwei gleichberechtigten Vokalchören, also vierstimmig in der Regel, ausgegangen wird und man einen Chor braucht oder ein Ensemble, was achtstimmig Vokal singen kann. Das ist, glaube ich, nicht überall der Fall. Von daher schaut, ob ihr da was für eure Praxis findet. Es gibt auf jeden Fall schöne Musik, die sich lohnt. Und jetzt habe ich noch zwei Tipps für eine Doppelchörigkeit in einfachsten Verhältnissen. Einfachste Verhältnisse meint, es sind zwei gleichberechtigte Singstimmen und eine harmonische Stütze, zum Beispiel durch eine Orgel oder ein anderes Tasteninstrument. Im Butz Verlag ist die kleine deutsche Messe von Thomas Nüdling erschienen. Hier sind es zwei Chorstimmen, entweder solistisch oder Chorgruppen, egal wie auch immer besetzt, die miteinander musizieren. Und theoretisch kann auch die Gemeinde bei einer Stimme mit einstimmen. Und im Karus Verlag gibt es das Kinderchorbuch Himmelstöne Erdenklänge, das für ein Chortreffen in Chemnitz in 2023 entstanden ist. Hierin findet ihr einen liturgischen Ruf für den Gottesdienst in einer ansprechenden neuen Form, gedacht dort für zwei Kinderchorgruppen, aber auch in allen anderen Singkonstellationen möglich. Der heißt so, wie das Buch heißt, Himmelstöne Erdenklänge, und ist so konzipiert, dass dieser Ruf sich einmal komplett durch einen Gottesdienst durchziehen lässt. Daneben gibt es für die Kinderchorarbeit auch noch viele schöne andere Werke in dem Buch zu entdecken. Jetzt waren wir bei Vokalchören, jetzt kommen wir zu Posaunenchören. Die können natürlich auch vierstimmig, achtstimmig, doppelchörig spielen. Ich habe an einem Workshop mit Rüdiger Hille, Landesposaunenwart in Bremen, teilgenommen und der hat mir nochmal vor Augen geführt, dass man auch mit den Liedern des Gesangbuchs, die wir singen, freier umgehen kann oder auch die Prinzipien von Doppelchörigkeit dort anwenden kann. Posaunenchöre sind hier im Workshop dabei gewesen, das geht aber natürlich auch mit einer Orgel oder mit einem Vokalchor. Passt das auf eure Verhältnisse an, wie ich das schon mal sagte. Theoretisch wusste ich vieles von dem, was Rüdiger uns erzählt hatte, da schon. Manchmal muss man aber gute Sachen ja mehrmals gesagt bekommen, damit man sie selber in der Praxis nochmal anwendet. Mir ging es so, ich hatte so einen Aha-Moment, dass man oftmals vor lauter Tunnelblick in der eigenen Arbeit, was alles da ist, dann wenig Zeit hat für so kreative Momente. Da breche ich jetzt nochmal eine Lanze für solche Fortbildungsveranstaltungen. Man kriegt einfach Input und einfach nochmal oft auch Dinge gesagt, die man vielleicht nochmal beim zweiten Mal hören dann denkt, Mensch, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Zwei Sachen davon möchte ich mit euch jetzt teilen. Zum einen geht es um das bekannte Gloria-Lied Allein Gott in der Höhe sei er. Alle, die im evangelischen Gottesdienst regelmäßig sind, werden es kennen. Und dieses Lied, dem kann man nochmal andere Klänge entlocken oder es anders zum Klingen bringen für ein Aha-Erlebnis. Wir haben es so bei dem Workshop gemacht und auch im Schlussgottesdienst so aufgeführt. Das war nochmal ein ganz anderes Singen. Wir haben es in einer sogenannten Alternativspraxis, also im Wechsel mit zwei Gruppen, quasi doppelchörig, musiziert. Wir haben die Gruppen geschlechtlich geteilt, das heißt, die Frauen und die Männer haben jeweils gesungen und die Frauen wurden begleitet von den Trompeten, die Männer von den Posaunen. Und zwar haben wir es im Wechsel gesungen, dass wir die Choralzeilen miteinander aufgeteilt haben, dass also die Frauen mit den Trompeten haben begonnen und dann haben die Posaunen mit den Männern die zweite Choralzeile gesungen und so immer im Wechsel. Und die richtig Klugen unter euch werden jetzt aber sagen, Moment, allein Gott in der Höhe sei er, hat aber doch 7 Zeilen, wie machen wir das denn bei der 7. Zeile? Da gibt es dann eine Steigerung in der Klangpracht und zwar indem das alle singen und der Posaunenchor dann nicht nur die Melodie einstimmig mitspielt, sondern den vierstimmigen Satz spielt und dann gibt es nochmal einen klanglich gesteigerten, schönen Schluss. Diesen Wechsel von zwei Gruppen, sei das nur zwei Gemeindegruppen, zwei Gruppen im Chor, wie auch immer, lässt sich genauso auf viele andere Lieder übertragen. Gerne auf Lieder, die eher länger sind und einen gleichmäßigen Rhythmus haben, wo es dann oft passiert, dass man im Laufe der Zeit träge wird. Zum Beispiel macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieser Adventsklassiker neigt auch bei mir immer dazu, wenn ich 5 Strophen spielen begleiten soll, die Gemeinde, dass es dann doch irgendwann zäh werden kann. Da kann so ein Aufteilen auf zwei Gruppen nochmal helfen, um Schwung in die Sache zu bringen und Schwung in den Gesang zu bringen. Eine zweite Idee, die ich euch noch mitgeben möchte, geht für das Glaubensbekenntnislied Nummer 184, Wir glauben Gott im höchsten Thron. Ein Text, den man auf verschiedene Melodien singen kann. Hier kann man die Doppelchörigkeit so hinbringen, dass man mit der Gemeinde von unten und dem Posaunenchor das Lied mit den verschiedenen Melodien singt und dann vielleicht die Orgel von oben als räumlichen Klang immer zwischen den Strophen eine kurze Intonation, eine Einleitung zu der neuen Melodie, die dann kommt, spielt. Man kann das Lied auf verschiedene Melodien singen. Eine Variante findet ihr in meinem Blog aufgeschrieben. Ich glaube, wenn ich euch das jetzt so erzähle, dann ist das nicht so klug. Ich verlinke euch die Seite auch in den Shownotes. Da findet ihr einen Blogartikel, wo ich euch die Variante, wie wir es musiziert haben, nochmal aufgeschrieben habe. Habt ihr Lust bekommen, etwas auszuprobieren? Das würde mich riesig freuen. Und dann geht es euch wie mir nach dem Besuch vom Kirchenmusikkongress. Wir haben mit den alten, mit den mehrchörigen Werken tolle Musik, die sich vielfach für die Praxis einsetzen lässt. Wir müssen sie nur nutzen oder wir nutzen die Ideen, die dieser Musik zugrunde liegt und übertragen sie zum Beispiel auf unsere heutigen Lieder und erschaffen damit was Neues. Vielleicht habt ihr aber auch noch andere Ideen, wie man Mehrchörigkeit in kleineren Verhältnissen zum Klingen bringen kann. Dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir eine Mail an kai@glaubensklänge.de. Abonniert auch gerne meinen Podcast oder folgt mir auf Instagram. Tschüss und bis bald.